Also ich finde es grundsätzlich total wichtig, dass wenn man sich über was ärgert oder Angst hat, also irgendein negatives Gefühl zu etwas hat, dann sollte man ganz schleunigst sich da hinsetzen und sich mal Gedanken oder irgendwie Gedanken machen, warum man das hat. Ich glaube, dass dann alle Erfahrungen, die man gesammelt hat im Leben, sich auf einmal in so einen Vulkanausbruch ergießt, dass einem dann klar ist, und so entsteht ja auch eine Idee für irgendwas, das ist ja auch so ein künstlerischer Prozess, dass dann viele Dinge zusammenkommen, und für mich war dann klar, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Das Schlimmste ist für mich, wenn man irgendwie kurz davor ist, diese Welt zu verlassen und feststellt, scheiße, ich habe ja eigentlich nur das getan, was andere von mir wollten. Und
hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Ich bin Tilman Vorhoff. Schön, dass du wieder dabei bist, wenn wir uns inspirieren lassen von Menschen, die ihre Ideen in die Umsetzung gebracht haben. Ich werde dabei versuchen, im Gespräch herauszufinden, wie sie es geschafft haben, was ihre ersten Schritte waren, wie sie durchgehalten haben, wie sie das Ganze finanziert haben und was sie für Tipps haben für euch da draußen, die auch ihre Ideen umsetzen wollen. Ja, falls du also regelmäßig Ideen hast, die dann doch irgendwie wieder im Notizbuch verschwinden und nie Realität werden, dann folgt dem Podcast hier, denn hier gibt es regelmäßig alle 12 Wochen dienstags genauso ein Gespräch mit viel Inspiration für dich selbst und der Umsetzung deiner Ideen. Diese Woche ist Simone Fuß da. Sie ist Gründerin der Ecosign Akademie, der ersten Hochschule für nachhaltiges Design in Deutschland. Ganz richtig gehört, Simone hat vor knapp 30 Jahren direkt eine eigene Hochschule gegründet, weil ihr der Nachhaltigkeitsaspekt im Designstudium fehlte. 2 volle Jahre lang klapperte sie sämtliche Banken ab für einen Kredit und sammelte Absagen ohne Ende. Wieso sie aber trotzdem nie aufgab, um ihre Vision zu verfolgen und wie ihr ihre Emotionen dabei geholfen haben, das hat sie mir im Gespräch erzählt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und alle wichtigen Links findest du wie immer in den Shownotes, unter anderem auch der Link zur passenden Playlist hier zu diesem Podcast mit motivierenden Songs, die einfach einen wieder rausholen können an einem schlechten Tag. Heiße Songs bei Spotify, auch verlinkt in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Simone.
Hi Tilman. Schön, dich zu hören.
Ja, schön, dass du heute dabei bist im Podcast, um über deine Hochschule, die du gegründet hast, vor langer, langer Zeit, die Ecosign, mit mir zu sprechen und vor allem auch, wie es losgegangen ist. Du bist, ganz kurz zu dir, das, was ich so über dich auch weiß und was ich vielleicht auch herausgefunden habe, was ich vorher noch nicht über dich wusste, du bist in Kairo aufgewachsen und wohnst aber mittlerweile in Köln, wo auch die Ecosign angesiedelt ist. Ecosign, die erste Hochschule für nachhaltiges Design. Ich weiß gar nicht, ob es auch immer noch die einzige Hochschule für nachhaltiges Design ist. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal verraten. Und du hast nicht nur einfach ein Startup gegründet, sondern du hast eine ganze Hochschule gegründet. Und viele von den Hörern und Hörerinnen waren ja vielleicht auch mal auf einer Uni. Und auf meiner Uni jedenfalls, die TU Braunschweig, die hat eine sehr lange Historie und ist auch einfach ein Riesenapparat. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, nochmal so ein bisschen Unterschied zwischen einfach mal ein Startup gründen mit einem kleinen Produkt, was irgendwie wichtig ist für die Welt und was noch fehlt im Vergleich zu einer Hochschule. Und ich finde es ganz spannend, da gleich ein bisschen mehr von zu erfahren drüber, wie du das geschafft hast, letztendlich auch aufzubauen in den vergangenen 28 Jahren.
28 Jahre, schon. Ja. Mhm.
Und ich würde gerne anfangen mit einem kleinen Status quo. Also wo steht die Ecosign heute? Was ist die Ecosign? Was macht die Ecosign aus? Vielleicht mal ganz kurz so einen Einblick von dir. Wie viele Studenten, Studentinnen habt ihr vielleicht auch so pro Jahrgang?
Also ich weiß die Zahlen nicht immer ganz genau, aber wir haben über 300 Studenten zurzeit im Bachelor- und im Masterprogramm. Und Wir haben noch viele weitere Projekte, die an der Ecosign ja stattfinden, unabhängig jetzt des Studiums. Man kann auch mittlerweile Weiterbildungsveranstaltungen besuchen und wir machen auch Forschungsprojekte, wir machen Projekte mit der Industrie, wir machen mittlerweile Beratung auch im Bereich nachhaltiges Design. Der Schwerpunkt ist ja nachhaltiges Design und das Thema war mir von Anfang an sehr wichtig, eben auch schon vor über 30 Jahren eigentlich. Und da sind wir bei der Zukunft. Wir haben jetzt eine Kooperation mit der Hochschule Fresenius begonnen. Ich habe mit die Charlotte Fresenius Universität in Wien gegründet. Da bin ich im Universitätsrat letztes Jahr. Das wird eine Universität für Nachhaltigkeit in Wien, die Hochschule Fresenius aufbaut, und die startet mit ihrem Programm im März nächsten Jahres. Und die Planung ist auch, im Herbst nächsten Jahres den Ecosign-Studiengang, den es hier in Köln gibt, auch in Wien an der Charlotte Fresenius Universität durchzuführen. Und das sind alles tolle Aussichten. Wir werden auch noch mal einen internationalen Master aufbauen. Und ich habe noch einen ganz großen Wunsch, weil, wie du gesagt hast, ich bin ja nicht in den bestehenden Lehrbetrieb gegangen, sondern ich wollte einfach Hochschule neu denken, dass man den Begriff Hochschule nicht einfach so verwenden kann und dass das alles nicht so einfach ist, auch hochschulrechtlich. Damit musste ich mich dann die ersten 2 Jahre vor der Gründung beschäftigen. Deshalb heißt es auch Ecosign Akademie, also es ist offiziell eine Akademie, die in der Hochschule integriert ist mittlerweile durch dieses Bachelor-Master-System, eben jetzt mit der Hochschule Fresenius zusammen, und können dann die öffentlichen Abschlüsse vergeben. Aber ich habe einen ganz großen Traum schon lange, und das ist ein Studiengang. Ich weiß sogar noch nicht mal, wie ich den nenne, aber ich nenne einfach mal Unternehmer der Zukunft oder Führungskräfte der Zukunft. Also wir beraten ja auch neben der Möglichkeit hier zu studieren auch Unternehmen, und das verstärkt. Also wir haben mittlerweile eine ganze Reihe Unternehmen, wo wir wirklich Unternehmensberatung machen und die begleiten auf dem Weg, nachhaltiger zu werden oder neue Konzepte im Bereich der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und ich bin ja selber jetzt fast 30 Jahre Unternehmerin, also eigentlich 30 Jahre, weil 2 Jahre vor der Gründung zählt mit. Und ich weiß über alle Hürden Bescheid. Ich kenne die ganzen Problematik von Kommunikation, Mitarbeiter, Beschaffung und so weiter. Ich habe alles mehrfach durchlebt und einmal umgedreht und hatte 30 Jahre Zeit, auch Dinge auszuprobieren. Und deswegen glaube ich, also bei dem, was ich recherchiert habe, war bisher noch nichts dabei. Es gibt tolle Ansätze, auch mittlerweile an anderen Hochschulen, aber bisher war, ich werde im August nochmal intensiv recherchieren, nichts dabei, wo ich gesagt habe, ja, da werde ich so ausgebildet auf allen Ebenen als Führungskraft für die Zukunft, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin bis heute sehr stolz darauf, von meinen Mitarbeitern, aber von meinen Coaches auch sehr viel Rückmeldung, positive Rückmeldung zu bekommen, wie ich das mache. Und ich habe auch sehr viel Zeit und Geld investiert, um mich da weiterzubilden, um einen Raum zu schaffen für die Menschen, in dem sie sich entwickeln können. Und das ist schon eine Herausforderung, auch in den 30 Jahren Unternehmen zu führen, was nie ins Wanken gekommen ist. Da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, ja.
Ja, schön zu hören, dass es auch nach 30 Jahren Unternehmertum dann immer noch Träume und Visionen gibt, die noch weiter so ein Feuer
in einem. Ja, natürlich, du kannst nicht anders. Also dann hast du das falsche Unternehmen gegründet. Und das ist ja gerade das Tolle, wenn man das noch hat und auch noch Träume hat. Und ich könnte auch einen Abend füllen, was für Träume ich noch alles habe.
Ja, ich würde gerne gegen Ende des Interviews vielleicht nochmal darauf zurückkommen, so auf, was macht ein Unternehmer der Zukunft eigentlich auch aus? Was sind da deine ganz kurz zusammengefassten Tipps? Ich möchte nochmal ganz kurz jetzt wieder zurückkommen auf die Idee an sich. Und wir haben jetzt gerade gehört, was ist die Ecosign heute? Wo steht sie heute? Was für Ideen und Visionen gibt es heute auch noch für die Zukunft der Ecosign? Und jetzt würde ich gerne einmal mal zurückreisen. Also du bist aufgewachsen in Kairo, hast auch viel Eindrücke sammeln können, aus dem sozialen Umfeld, aber auch ökologische Eindrücke. Bist dann irgendwann auch durch einen Krieg, der sich entwickelt hat in Ägypten, seid ihr wieder zurück nach Deutschland gekommen. Für ein paar Monate, okay. Und du hast aber dann in Deutschland studiert.
Ja, ich habe in Köln studiert, genau. Also ich war ja 12, als ich nach Deutschland kam. Und dann haben wir zwar, sind wir hier oder da nochmal nach Kairo gereist, aber dann primär nur in Deutschland gelebt, ja. Und der Kulturschock war schon dramatisch, ja.
Ja. Mich würde jetzt mal an der Stelle so ein bisschen interessieren, weil du hast gerade schon ein bisschen was erzählt, auch zum Thema Bildung, wie da so deine Leidenschaft auch für entstanden ist, dass Bildung enorm wichtig ist. Wie bist du so zum Thema Design gekommen? Das ist ja letztendlich so die andere Seite auch, mit der du dich tagtäglich auch beschäftigst, neben der Bildung als Teil der Hochschule, Akademie. Wie war dein Weg zum Thema Design?
Ja, gute Frage, Tillmann. Im Prinzip eine ganz materielle. Meine Eltern sind einfache Arbeiter gewesen. Also mein Vater hat eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht, ist dann in Iran gegangen, übrigens als Gastarbeiter, weil es nach dem Krieg in Deutschland, das ist nämlich auch ganz interessant, nicht so viele Stellen gab. Da sieht man auch mal, wie schnell sich sowas drehen kann. Also ne, es gibt nicht nur Gastarbeiter in Deutschland, sondern mein Vater war deutscher Gastarbeiter im Iran. Und also in Teheran. Und meine Mutter hatte einen kleinen Tante-Emma-Laden und hat bei Kaisers Kaffee noch eine Verkäuferin-Ausbildung gemacht. Also was ich damit sagen will, die waren jetzt nicht wahnsinnig reich. Und ich musste halt schon sehen, dass ich irgendwie auch finanziell selber auf eigenen Beinen stehe. Und ich habe mich ja für die freie Kunst interessiert, habe ja auch dann ein Studium gemacht bei Karl Grundschel in Siegburg. Und ich habe aber festgestellt, von der bildenden Kunst zu leben, das war halt nicht mein Weg. Ich habe zwar Ausstellungen gemacht, er war sehr begeistert von mir. Ich habe auch mal gehört, wie er mich sehr gelobt hat, vor ein paar Jahren sogar noch, dass er gesagt hat, ja, da bin ich bis heute sehr stolz darauf, dass er einer seiner besten Schülerinnen war, mit Abstand. Das fand ich sehr nett, hat mein Herz ihm sehr bewegt, sowas auch noch viele, viele Jahre, nachdem ich bei ihm war, das zu hören. Davon leben, ich musste ja irgendwie mein Geld verdienen. Und dann war das ganz profan, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Einladung sowieso für die Galerieausstellung gemacht und habe dann Spaß dran gefunden, mich damit zu beschäftigen und dachte dann, okay, wenn du jetzt noch ein Studium machst, dann machst du ein Designstudium. Und habe mir dann Köln als Studienhochschule dann ausgesucht und habe dann Köln studiert. Ja. Mhm.
Okay, das heißt, dann hast du dich intensiver mit Design beschäftigt, hast das studiert. Wie und wann kam dann so die Idee zu dir, selber eine Hochschule zu gründen? Weil das ist, glaube ich, jetzt nicht eine Idee, die oft so kommt. Also ich glaube, es gibt halt viele Ideen, die man so hat, aber das ist dann halt oft irgendwie, sind Ideen für ein Produkt, ach, das müsste es doch geben oder irgendeine App oder das wäre eigentlich hilfreich. Aber dass man jetzt eine Idee für eine ganze Hochschule hat, das ist, glaube ich, eher selten. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das ist eine Idee und die muss ich umsetzen?
Also ich finde es grundsätzlich total wichtig, dass wenn man sich über was ärgert oder Angst hat, also irgendein negatives Gefühl zu etwas hat, dann sollte man ganz schleunigst sich da hinsetzen und sich mal Gedanken oder irgendwie Gedanken machen, warum man das hat. Das ist so ein Grundprinzip bei mir. Also wenn ich mich über was ärgere oder Angst vor was habe, dann versuche ich zu ergründen, warum das so ist. So, und ich habe damals mich geärgert, eben wie ich das gesagt habe, anfangs schon über mein Studium und fand das inhaltlich ein bisschen oberflächlich und habe dann gedacht, nee, also ich finde, da muss man einiges anderes machen. Und habe das erstmal so als Studentin wahrgenommen und habe dann auch mit vielen darüber diskutiert und habe dann viel recherchiert, sehr viel recherchiert, habe mir auch andere Hochschulen zu der Zeit angeguckt. Ja, und dann hat sich das, glaube ich, was ich eingangs sagte, alles, was ich vorher mitgenommen habe aus meiner Kindheit, aus dem Kunststudium, das war wie auf einmal, ich glaube, dass dann alle Erfahrungen, die man gesammelt hat im Leben, sich auf einmal in so ein Vulkanausbruch ergießt, dass einem dann klar ist, und so entsteht ja auch eine Idee für irgendwas, das ist ja auch so ein künstlerischer Prozess, dass dann viele Dinge zusammenkommen, und für mich war dann klar, was willst du eigentlich machen in deinem Leben? Da habe ich auch drüber nachgedacht, und ich habe auch schon gesagt, das Wichtigste ist für mich Bildung, um Leid zu vermeiden und Bewusstsein, um Leid zu vermeiden, und das war dann hat sich alles kumuliert und ich habe gesagt, ja, das Einzige, was ich in meinem Leben machen kann, ist nicht irgendwie was verkaufen oder keine Ahnung, irgendwas, Party, ich bin jetzt auch nicht der unbedingt der Partygänger, es gibt mir einfach nicht diese Glückseligkeit und diese Tiefe und diesen Spaß, wie wenn ich das mache, was mein Herz bewegt. Und dann blieb da ja eigentlich nur, also das Resultat konnte ja nur eine Akademie sein oder irgendwas. Und dann war eigentlich die größte Schwierigkeit für mich der nächste Schritt, nämlich zu gucken, geht das überhaupt? Und da gab es rechtlich schon einige Themen, die nicht so einfach waren, sowas aufzubauen, weil man brauchte eigentlich unglaublich viel Geld, um eine Hochschule aufzuziehen, also eine staatlich anerkannte Hochschule. Und meine Idee war dann natürlich auch, ich habe dann auch die Idee gehabt, vielleicht in eine Lehre zu gehen, an eine öffentliche Hochschule. Das war ja damals eigentlich so der hauptsächliche Weg. Dann habe ich aber in vielen Diskussionen erfahren, dass das nicht so einfach ist, diese Strukturen, die damals vorherrschten, vor 30 Jahren, das so zugelassen hat. Es ist ja toll jetzt auch, dass es auch mittlerweile so Ideen gibt wie die TU München, die sagt, wir schaffen die Fakultäten ab. Das wäre vor 30 Jahren nicht denkbar gewesen. Und da wäre ich sonst dabei geblieben. Also dann hätte ich es vielleicht gar nicht selber versucht zu machen, sondern dann hätte ich mit an diesem Transformationsprozess einer Hochschule gearbeitet. Aber damals, das war für mich keine Perspektive. Und da habe ich gedacht, gut, wenn die das nicht machen, dann muss ich es irgendwie selbst versuchen. Und das war dann die nächste schwierige, sehr, sehr schwierige Hürde, eben die Finanzierung. Also das hinzubekommen, ich brauchte 200.000 Euro. Ich habe einen Businessplan gemacht. Ich habe das nie gelernt. Mein Vater ist ja Kfz-Mechaniker. Ich finde, so ein Businessplan ist ähnlich wie ein Motor auseinanderbauen und zusammenbauen. Also funktioniert ähnlich wie ein Auto, finde ich. Es ist eine logische Sache. Von daher habe ich mir das selbst angeeignet. Im Nachhinein, ich denke, dass ich einen guten Businessplan gemacht habe. Sonst gäbe es mich heute nicht mehr. Und dann gibt es noch eine ganz schöne Geschichte. Ich bin dann zu vielen Banken gelaufen, 2 Jahre lang. Das größte Problem war vor 30 Jahren, dass ich eine Frau bin und eben keine Bürgschaft hatte und auch eine Idee, die nicht konventionell war. Also wenn ich als Frau bei einem Banker gesessen habe, wenn ich überhaupt einen Termin bekommen habe, meine Idee vorzustellen, das war ja schon das eine, aber wenn ich dann da saß, wurde ich erst gefragt, ob ich das alleine mache, wo mein Mann ist oder wo ein Mann ist, der das mit mir macht. Man hat mir das prinzipiell nicht zugetraut, dann war ich ja auch noch so jung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will was Design und Nachhaltigkeit und Bildung machen. Design war vor 30 Jahren so, Nail-Design kannte jeder Banker, aber Design war kein Begriff. Deshalb gab es ja auch noch sowas wie die Designinstitute, die das Thema Design überhaupt in die Gesellschaft gebracht haben. Dann hieß es Ökologie, die Ökos, das war so die 68er-Bewegung, die dann im Kopf hatten, aber das war zu der Zeit nichts Zukunftsweisendes. Und Bildung privat war überhaupt gar kein Thema. Und da hat jeder gesagt, also ich hatte zum Beispiel eine Aussage, wenn Sie eine Bäckerei aufmachen wollen oder eine Metzgerei, dann können Sie Kredit kriegen, aber nicht für sowas. Und die beste Aussage war von einer Frau tatsächlich, weiß leider nicht mehr die Bank und den Namen. Doch, die Bank weiß ich noch, aber den Namen nicht mehr, so rum. Die hat wirklich zu mir gesagt am Telefon, wie alt sind Sie? Die Idee? Also ich empfehle Ihnen jetzt erstmal Kinder zu kriegen und mit 45 können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Dann gebe ich Ihnen auch einen Termin, um die Idee zu besprechen. Das war so
sehr gutes Coaching.
Und meine Eltern sind ein sehr großes Risiko eingegangen. Die hatten, wie gesagt, kein großes Geld, aber sie haben ihr Haus, was sie sich hart erarbeitet haben, wir haben da lange drüber diskutiert, intensiv diskutiert. Ich habe einen Businessplan auch so gemacht, dass das Risiko überschaubar war, aber es war da und haben wirklich mitgebürgt. Dann bin ich viel arbeiten gegangen, habe selbst Mittel erarbeitet und habe dann letztendlich noch zu einem Zinssatz, übrigens ja heute auch interessant, von über 6% und einer Bürgschaft, die ich auch bezahlt habe, mit fast 7%, dann einen Kredit über 200.000 Euro gekriegt. Weil zu der Zeit, als ich 94 gegründet
D-Mark.
D-Mark, Entschuldigung, 200.000 D-Mark, hast recht, 200.000 D-Mark aufgenommen und das Ding aus dem Boden gestampft. Und das war zu einer Zeit, wo halt das meiste Geld noch in Osten gegangen ist. Und ich habe an der Stelle auch noch eine schöne Geschichte, weil die Bank, die mir damals den Kredit gegeben hat, die gibt es nicht mehr. Die haben damals geprüft, ob es mich noch lange gibt. Die gab es dann irgendwann nicht mehr. Und die Frau, die für die Abteilung zuständig war, bei der ich damals den Kredit beantragt habe. Das war eine riesen Marmorhalle und die kam dann aus dieser Treppe runter und war für Unternehmensberatung Kunden zuständig und sagte mir, ach du meine Güte, und bei der soll ich jetzt einen Kredit beantragen. Die hat eine super Beratung gemacht. Ich fand die super, und als sie bei der Bank gekündigt hat, weil die mit einem großen Versicherer zusammengegangen ist, hat sie bei mir angefangen zu arbeiten, war 10 Jahre oder über 10 Jahre meine Mitarbeiterin und wir sind bis heute sehr befreundet. Mhm. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja, cool. Also mich gibt es noch, die Mitarbeiterin, ja, die mir einen Kredit gegeben hat, aber keiner mir als Frau eingeben wollte, ja, hat bei mir gearbeitet und wir sind heute sehr gute Freunde. Ja. Ja, und sie hat mir aber auch, das ist auch vielleicht für deine Hörer noch interessant, sie hat mir gesagt, der Hauptpunkt, warum Unternehmen scheitern, und ich habe mich damit auch viel beschäftigt, ist echt, ich habe mich auch mal mit einem sehr bekannten Menschen unterhalten, der viele Investitionen in nachhaltige Unternehmen gemacht hat und auch gesagt hat, da hat er sehr viel Geld verloren, dass der Hauptpunkt ist, man muss über die ersten 5 Jahre hinwegkommen. Also die Dame von der Bank hat auch gesagt, ihre Beobachtung war, die ersten 5 Jahre sind sehr kritisch. Die muss man durchhalten. Und der größte Fehler, der gemacht wird, dass man zu viel Geld zu früh rausnimmt. Also sie hat immer gesagt, Simone, deine Bescheidenheit im Hintergrund. Und sie hat ja gesehen, wie mein Kontenverlauf war, auch privat. Ich war der Spiegel schlechthin. Sie sagt, das ist das ein Erfolgsgeheimnis für einen langjährigen Unternehmer, definitiv, indem man selber auch nicht so viel Geld aus dem Unternehmen rauszieht. Also diese Idee, ich werde Unternehmer, will direkt ein großes Auto, Eigenheim oder weiß ich was, das führt meistens nicht dauerhaft zum Ziel. Ja, kommt natürlich auf das an, was man anbietet, aber sie hat gesagt, das war ein Erfolgsergebnis, ein Erfolgsgrund bei mir. Und er sagt auch, nur 5% der Unternehmen, die sie gefördert hat, haben überhaupt die ersten 5 Jahre überlebt. Fand ich auch interessant. Und dieser Herr, mit dem ich gesprochen habe, der sehr viele nachhaltige Unternehmen auch betreut und als Investor fungiert hat, hat gesagt, ein Problem ist auch, und das habe ich auch erlebt, dass das nicht ohne ist. Man muss sehr an seiner Gesundheit und an seinen mentalen Kräften arbeiten, denn man ist wie ein Hochleistungssportler, wenn man ein Unternehmen gründet und das auch führt. Das ist einfach so. Und das bedeutet, man muss viel, man hat wenig Zeit, eigentlich gar keine Zeit, aber man muss trotzdem Seelenhygiene und Körperhygiene betreiben. Und das ist noch so eine Erfahrung, die ich mitgeben kann, wenn man merkt, das schwächelt. Und viele machen sich dann, weil sie denken, das Risiko wäre kleiner, wenn sie es zu zweit machen oder zu dritt. Das ist es nicht, denn man geht dann direkt in eine Beziehung. Und man kennt das ja in der Partnerschaft auch. Ne? Man hat so die Verliebtheitsphase, da ist man.
Die muss man auch pflegen,
genau, die Beziehung. Und die Verliebtheitsphase, da ist ja alles super. Ne? Und man will zusammen Start-up gründen. Und das geht ja alles total einfach. Ja, aber wenn man dann einen Vertrag gemacht hat, dann ist die Hochzeit und danach kommt die Beziehungsarbeit. Und viele Unternehmen scheitern daran, dass das dann zu zweit nicht klappt, dass man unterschiedliche Wege gehen möchte. Und das kann ich auch verstehen, weil ich habe auch in den letzten 30 Jahren eigentlich jedes Jahr krasse Entscheidungen treffen müssen, damit es mich heute überhaupt noch gibt. Aber ich habe die richtigen getroffen.
Aber du warst von Anfang an ja alleine
unterwegs. Alleine und das bis heute. Bis sozusagen 1. Juli 2022, da werde ich nicht mehr alleine unterwegs sein. Ich habe jetzt eben den Vertrag mit der Hochschule Fresenius gemacht. Also ich habe schon einen Kooperationsvertrag gehabt, wir sind aber jetzt noch intensiver zusammengewachsen. Und da wird es jetzt ab Herbst oder Ende des Jahres viel auf unserer Webseite Neues geben. Wir haben eine riesige Nachfrage unserer Absolventen mittlerweile aus der Industrie. Es ist irre, was sich tut. Und dadurch, dass wir jetzt zusammengegangen sind, können wir einfach noch viel mehr entwickeln in Bezug auf Unternehmensberatung, Weiterbildung und vor allen Dingen Forschung. Und du siehst, meine Ideen hören nicht auf. Ich habe ich will einfach nicht so viel Leid auf dieser Welt. Ich halte das nicht aus. Und deshalb versuche ich mir einfach, meine Welt schön zu bauen. Ganz naiv. Aber dieses bisschen Gefühl, Naivität.
Ich müsste gar keine Fragen mehr stellen. Ich könnte dich jetzt einfach noch über ganz tolle Ideen erzählen lassen.
Alles gut.
Aber das heißt, du warst ja die letzten 28 Jahre komplett auch allein unterwegs und das auch von Anfang an. Du hast gerade schon über viele Schwierigkeiten beim Anfang auch gesprochen. Was ich gerade auch spannend fand, war, dass ist bei den Banken dieser Prozess, wo du warst. Ich glaube, das war auch ein Prozess, so ein, zwei Jahre hat das gedauert, bis du dann letztendlich die dann zukünftige Kollegin von dir sozusagen gefunden hattest, die an dich geglaubt hat und an die Idee, auch an die Idee geglaubt hat. Ich finde es spannend, dass es eine Frau war, die auch an die Idee einer Frau geglaubt hat, was jetzt damals leider irgendwie auch so die Kultur auch irgendwie war, dass man das Frauen vielleicht nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen zugetraut hat oder gesagt hat, ihr habt ja eigentlich andere Aufgaben erstmal zu bewältigen.
Aber Tilman, wenn ich dich unterbrechen darf, leider nicht nur damals. Also ich habe vor drei Jahre ist das hier, 2019 mit einem Banker älteren Kalibers, gebe ich zu, von einer namhaften Bank was erlebt. Da, ich habe dem wirklich gesagt, Entschuldigung, aber ich habe wirklich den Eindruck, ich führe mein Unternehmen jetzt seit 30 Jahren. Ich habe den Eindruck, ich bin jetzt hier gerade in den 90ern zurückgelandet. Ne? Und ich habe ja gezeigt, dass ich was kann. Ne? Also ich hatte eine Diskussion. Ich war stinksauer. Und ich habe das Projekt nicht mit der Bank gemacht, aber ich war echt stinksauer. Ja. Ich habe eine andere Bank gefunden.
Nee, das war genau der Satz, auf den ich jetzt auch noch zurückkommen wollte, dass es jetzt ja auch leider heute immer noch so ist. Es ist viele Gründerinnen schwierig haben, glaubhaft zu vermitteln, dass sie es drauf haben können und trotzdem auch zwischen also Karriere und die privaten Ziele, die sie dann auch haben, unter einen Hut kriegen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Studien, die auch zeigen, okay, Diversität in Unternehmen ist sehr sinnvoll und führt auch zu produktiveren Zahlen und auch bei Startups ist das genauso.
Genau.
Es gibt ja auch zum Glück viele Initiativen, die das jetzt auch unterstützen und fördern. Was ich aber auch spannend fand, dass es auch wiederum Frauen gab, die, also letztendlich hat dir eine Frau ja dann den Kredit auch gegeben, aber es waren auch wiederum Frauen, die auch in diesem Mindset feststeckten und gesagt haben, ich glaube, es ist jetzt erstmal Zeit, Kinder zu kriegen und dann können wir mit 45 nochmal reden. Also auch irgendwie bemerkenswert, dass es
dann hätte ich vor 9 Jahren
also nicht
angefangen,
nur, ich sag mal, ein Männerproblem dann war, aber also viele Hürden, die da waren. Du bist dann, also ich würde gerne nochmal zu dieser Phase zurückkommen, wo du dabei warst, die Idee ist entstanden. Du hast gerade am Anfang schon mal so ein bisschen darüber erzählt, dass es für dich wichtig war, so deine Gefühle oder generell auch dein Tipp, wenn man Gefühle hat und Ideen auch bekommt oder dieser Prozess, wie Ideen entstehen, Gefühle zu analysieren für sich und zu gucken, was löst das in mir aus und woher kommt das eigentlich, was ist eigentlich so das Problem. Bist du alleine durch diesen Prozess gegangen oder hast du da dich irgendwie auch coachen lassen, direkt von Anfang an?
Nee.
Oder war diese Emotionenanalyse sozusagen, nenne ich sie jetzt mal, war das was du so für dich irgendwie betrieben hast, bis du dann an den Punkt gekommen bist, okay, jetzt weiß ich, was mich glücklich machen wird und was ich machen will?
Ich glaube, jetzt habe ich als Kind schon entwickelt, das habe ich mitgebracht. Okay. Also ich habe als Kind so viel Leid erlebt, ich musste ja irgendeine Strategie entwickeln, damit umzugehen. Und ich habe auch durch meine Eltern gelernt, dass man versuchen sollte, eben einfach für nicht nur wegzugucken, sondern auch versuchen, aktiv Lösungen zu suchen. Und das habe ich ganz bewusst als Kind gehabt, so mehrere Situationen, da habe ich das schon angewendet. Dann bin ich ja nach Deutschland gekommen, da war ich todunglücklich. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, war noch schlimmer als das, was ich vorher erkannte. Ich habe die Deutschen, also meine Eltern sind ja selber Deutsche und ich bin ja auch mit Deutschen groß geworden, also vor allen Dingen mit Schwabe in Kairo, weniger Rheinländer, meine Eltern waren ja Rheinländer, aber so, ich bin auch in der Nähe von Köln auf dem Dorf dann angesiedelt worden. Ich glaube, das war auch schon nochmal ein Kulturstreik von Großstadt in Dorf. Das ging dann auch nicht und jeder hat nur geguckt, was der Nachbar macht und diese Gefühle waren so Horror, diese Nicht-Offenheit, dieses Übereinander-Lästern, ich habe es nicht ausgehalten und dann habe ich ja wirklich, dadurch habe ich ja mit der Kunst angefangen und im Nachhinein würde ich sagen, dass ich da definitiv angefangen habe, in der Kunst einen Ausdruck für meine Gefühle zu finden und die Gefühle überhaupt zuzulassen. Und das erlebe ich viel mittlerweile, dass man versucht, Gefühle zu verstecken, Gefühle nicht zuzulassen, zu kompensieren durch Ablenkung, Drogen, Weggucken. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Sex, ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen zu kompensieren. Und ich hatte zum Beispiel, ich meine, ich bin offen, wenn jemand kiffen muss oder machen, aber mir hat das nie was gegeben, sondern viele sagen immer, du bist ja so besoffen, ja. Das liegt einfach, dass ich einen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe und nie davor weggelaufen bin. Und ich finde auch, dass zum Beispiel, habe mich auch immer dem Druck entzogen, weil ich wäre kaputt gegangen. Ich habe gefühlt, ich wäre kaputt gegangen, hätte man in der Schule so einen Druck aufgebaut, dass ich eine gute Schülerin sein müsste. Ja, ich war keine gute Schülerin, vor allen Dingen nicht in Mathe. Ja, da hatte ich einfach keine Lust drauf. Mich hat es nicht gereizt. Andere Themen haben mich gereizt. Und dann konnte ich das auch, wollte ich das auch nicht. Da war so eine Innenblockade da und meine Eltern waren Gott sei Dank so und haben da keinen Druck aufgebaut und haben mir diesen Raum gelassen und dadurch konnte ich, glaube ich, eine ganz gute Beziehung und das hat mir übrigens auch bei dem Unternehmertum sehr geholfen. Ich konnte eine ganz gute Wechselbeziehung zwischen meiner emotionalen Welt und meiner geistigen Welt aufbauen und dadurch vielleicht auch Dinge besser ausdrücken oder schneller ausdrücken und Entscheidungen schneller und klarer treffen. Das hatten wir auch bei Corona, habe ich auch ein Kompliment von meinen Mitarbeitern bekommen. Als die Nachricht kam, wir gehen in Shutdown, haben wir innerhalb von 2 Stunden entschieden. Mir war ganz klar, das ist keine Sache von 2 Monaten oder 3 Wochen. Ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, nach 2 Stunden, für mich ist das ein Prozess, der wird uns Jahre begleiten. Ja, das wird auch nicht der letzte Shutdown sein und das wird länger dauern, das Thema. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt direkt digitalisieren und wir haben es dadurch geschafft, indem ich direkt die Anweisungen klar verteilt habe und natürlich mitgeholfen habe mit meinem gesamten Team, die dadurch auch motiviert habe, eine klare Struktur vorgegeben haben. Wir haben innerhalb von einer Woche vor Semesterbeginn die gesamte EcoSign digitalisiert. Wir hatten nicht einen Ausfall an Unterricht. Wir haben direkt unsere Dozenten gecoacht auch. Und wir haben keine Prüfung versäumt. Es ist relativ reibungslos abgelaufen. Wir haben zu der Zeit parallel noch einen Übergang von einer Hochschule zur nächsten gemacht als Partnerhochschule. Das war der Super-GAU, aber nicht Corona. Und wir fahren seit Sommer 20 Hybrid. Das ist technisch noch eine Herausforderung. Es funktioniert durch verschiedene Möglichkeiten. Mein Team hat sehr viel experimentiert, aber wir sind auch dabei. Das entwickelt sich auch. Und wir werden jetzt da auch nochmal, wenn wir sehen, das ist so professionell, wir können da eine Lösung schaffen, mit der wir jetzt viel investieren und werden nächstes Semester nochmal mit einem Raum intensiv experimentieren. Da haben wir, glaube ich, da auch so einen super Stand. Wie gesagt, bei uns ist gar kein Problem. Wir werden auch weiter hybrid bleiben, auch in Zukunft. Das war meine Entscheidung. Ich glaube, dass dieses nur Präsenz, es ist wunderschön und ich kann den Menschen nur empfehlen, Menschen zu begegnen. Aber es wird immer wieder Phasen geben. Und alleine auch, wenn ich wirklich mal einfach nur eine normale Krankheit habe, dann kann ich trotzdem am Unterricht teilnehmen, wenn ich so das im Prinzip kann, nur aber keinen anstecken möchte. Also dieses Hybride finde ich ja auch eine gute Lösung. Und da müssen wir natürlich noch recht technische Möglichkeiten schaffen, die im Gesamten wirklich gut funktionieren. Das ist noch nicht so gegeben. Es gibt bestimmte Sachen, mit denen haben wir uns schon beschäftigt, aber wirklich zufriedenstellend war bisher keine Technik, die wir uns da angeguckt haben. Aber da bin ich stolz drauf und da sieht man auch, was für ein großartig motiviertes Team ich habe.
Ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz zurückkommen zum Thema, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Du hast gerade erzählt, dass es für dich einfach war oder du hast es gelernt durch deine Zeit in Kairo, wo du viel gesehen hast und dich da sowieso auch schon dann viel mit deinen Emotionen auseinandersetzen musstest. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute und Hörer und Hörerinnen, die sich noch nicht so viel mit ihren Emotionen auch beschäftigt haben und da vielleicht nicht so diese Instrumente oder Handwerke haben, damit sich auseinanderzusetzen, weil das vielleicht auch was ist, was unangenehm sein kann.
Genau, ist es auch.
Das ist, was man nicht unbedingt machen will.
Ist es auch.
Ich kenne das selber, ich habe mich lange vor meinen Emotionen auch verbarrikadiert und hab die eher zur Seite gelegt. Was ist so vielleicht ein Tipp für Personen, sich mit ihren Emotionen zu beschäftigen? Was hilft da bei dir? Brauchst du ich gebe es gar keine Vorschläge, was da es gibt, aber da gibt es ja Meditation, was weiß ich, aber
ja, das ist
was
gar nicht
ist, was,
ja,
was bei dir so hilft.
Also ich würde vielleicht wieder in meine Kindheit rutschen. Ich habe das ja intuitiv entwickelt. Und ich hatte einen Vorteil als Kind, ich hatte kein Fernsehen und keine Medien. Ich hatte wirklich, im Nachhinein würde ich sagen, wirklich einen meditativen Raum. Ich habe
also gar keine Ablenkung letztendlich.
Genau. Und ich glaube, deswegen konnte ich, und das ist auch mein Appell, ist natürlich schwierig in der jungen Generation, das nochmal vergleichbar zu kriegen. Aber du musst dir vorstellen, Tillmann, in Kairo gab es kein Fernsehen, außer Arabisch oder alle 4 Wochen über Deutsche Welle irgendwann mal eine Kindersendung aus Deutschland für eine halbe Stunde oder so. Meine Eltern haben aber nie verstanden, um wie viel Uhr die kam. Also alles gut, deshalb habe ich habe kein Fernsehen geguckt, ne? Und auch alles andere nicht. Das heißt, ich saß, wenn ich dann keine Schule hatte und auch bis zur Schulzeit, war das auch mit den Kinderspielen nicht immer so einfach, weil die ägyptischen Kinder mussten ja immer arbeiten meistens, die ich kannte. Nicht alle, aber die meisten. Oder ne, konnten jetzt nicht einfach so raus, die Mädels, aus dem Haus, weil das nicht gewünscht war. Und die europäischen Mädchen waren meistens irgendwie beschäftigt in irgendwelchen Clubs oder so. Und dann saß ich oft alleine im Garten und habe dann vor mich hergespielt mit den Katzen, mit den Blumen. Und da waren wirklich ganz viele Situationen, die ich heute, ich habe ja praktiziere, leider nicht so regelmäßig, wie ich mir das immer wünsche, aber immer wieder in Phasen auch regelmäßig Meditation. Und das hilft mir einfach, wieder zu mir zu kommen, gerade wenn ich Businessgespräche habe, weil da erlebe ich, dass die Menschen oft sehr weit weg sind von ihren Emotionen und einen da auch in so eine Art von Kommunikation ziehen, die mir nicht so gefällt oder mir nicht nahe ist. Und da war es wirklich so, also zum Beispiel eine Blume angucken. Ich habe manchmal eine halbe Stunde vor einer Blume gesessen und die einfach angeguckt. Und einfach das aufzunehmen, die Farben, die Haptik, den Duft, also diese ganze Sinnlichkeit, die Farbe, die sich verändert durch die Wolken oder Sonne oder einfach Tageszeit. Und die Formen und dass eine Blume auch, es gab ja so Blumen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so eine Kletterpflanze, die wir hatten, die morgens zu war und sich dann aufgedreht hat und abends wieder zugegangen ist. Ich fand das total faszinierend, eine Stunde abends davor zu hocken und zu beobachten, wie die zugegangen ist. Also wie sie sich bewegt hat, ne? Also eine Blume, die tanzt und das hat mich eigentlich schon zu meinen Gefühlen gebracht und hat in mir was ausgelöst. Und ich weiß, dass das nicht
einfach. Das heißt, du hast dadurch so ein bisschen gelernt, selber mal zu gucken, okay, das passiert alles so bei einer Blume über einen Tag.
Und das hat passiert eigentlich bei mir dann, so genau, über den Tag. Genau. Also was löst zum Beispiel eine Farbe aus? Ich meine, ich bin Künstlerin, ne? Also eigentlich bin ich ja nicht nur Unternehmerin, sondern eigentlich bin ich ja Künstlerin. Und Ecosign ist für mich eine soziale Plastik, also ein Kunstobjekt, was ich ausdrücke. So, und wenn ich eine Blume beobachte, wie die Sonne drauf scheint, dann löst das ja irgendwas in mir aus. Also ich muss mich ja vielleicht erstmal gar nicht mit negativen Gefühlen beschäftigen. Das ist natürlich schon heftig. So, ich kann ja überhaupt erstmal damit mich beschäftigen, mal irgendwas besonders zu intensivieren, was mir Freude bereitet. Das kann ein gutes Essen sein, ja. Das kann ein guter Duft sein, ja. Es kann ja schon einfach ein Badezusatz sein, am besten natürlich keine Chemie, ne, sondern ein natürliches Badeöl, wo man verschiedene Düfte drin hat und versucht mal wahrzunehmen, was passiert da eigentlich, je nachdem, was für ein warmes, kaltes Wasser und so weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten, aber ich würde den Einstieg immer über eine positive Erfahrung machen zu den Emotionen und dann kommen natürlich negative Emotionen und wenn man wirklich schwer hat, einen Zugang zu finden, würde ich mir auch einen Coach holen, einen guten. Ist nicht einfach einen zu finden, der passt. Das weiß ich. Ich hatte auch Unternehmenscoaches und auch Psychologen mittlerweile. Ich bin immer so ein Typ, habe ich ja gesagt, ich hatte dann anfänglich als Führungskraft Probleme mit Mitarbeitern. Also ich habe gedacht so, das kann ja nicht sein. Ich versuche doch immer nur nett zu sein und die sind es aber nicht. Ne? Also so Klassiker halt. Und dann habe ich halt nicht bei denen versucht, was zu coachen. Das ist ja oft so, ne? Der Unternehmer sagt, ja, meine Mitarbeiter funktionieren es, also brauchen die ein Coaching. Sondern ich habe erstmal geguckt, so, was stimmt denn mit mir nicht? Ja, warum habe ich diese Erfahrung jetzt gemacht? Nicht mit vielen, aber ich habe ein paar heftige Erfahrungen gemacht. Ich würde sagen, 80% super, 20% nicht so gut. Und dann muss man natürlich auch reflektieren, was macht man da eigentlich unbewusst? Und ne? Und ich kann nur Hoffnung machen auf diese Erfahrung, weil ich glaube, wenn man diese Gefühle ausklammert und wenn man versucht, vor denen wegzulaufen, lebt man nicht wirklich. Also ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch 54 und die schönsten Momente, die lebendigsten Momente, die mich mit Tiefe erfüllen, sind emotional.
Mhm. Ja, und also wenn man dabei ist, eine Idee, die man ja auch gut findet und hinter der man ja noch sehr steht, umzusetzen, dann ist es ja in diesem Prozess, das war ja vielleicht bei dir auch genauso, vor allem auch dann am Anfang, genauso, dass da viele, viele verschiedene Emotionen Klar. auch hervorkommen, wenn man zum Beispiel an der Bank sitzt und die sagt zum 10. Mal, nein, danke. Mhm. Aber in dieser Zeit ist natürlich auch, hat man sehr wenig Zeit, sich dann vielleicht auch damit seinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Ja. Und dementsprechend ist natürlich aber dann trotzdem vielleicht umso wichtiger, ja. sich genau in dieser Zeit ja. dann auch Zeit zu nehmen, sich mal mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen.
Ja, das ist so. Das ist so, absolut. Und da vielleicht auch nochmal ein Tipp, manchmal, also man kann das wirklich lernen, also da auch schneller zu werden und da auch schneller zu wissen, was mit einem los ist und gar nicht so lange zu brauchen. Aber das ich habe seit 10 Jahren einen super Coach. Am Anfang haben wir noch 3-Stunden-Sitzungen gemacht. Und ich hatte vor 2 Jahren ein ziemlich heftiges Problem mit einem sehr guten Freund und seiner Frau. Und das hat mich 2 Jahre begleitet. Und ich habe bestimmte Sachen im Kopf begriffen. Aber trotzdem ist es so, dass es immer wieder hochkam, das Thema. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du Georg, ich glaube, ich muss nochmal nach Bremen kommen. Ich brauche nochmal ein ganzes Tagescoaching. So stark war diese Emotion. Und dann hat er gesagt, du Simone, du kannst gerne kommen. Ich habe auch Zeit, aber ehrlich gesagt, ich kenne dich. Ich glaube, wir reden jetzt erstmal, ne? Und dann hat das wirklich nur 1/2 Stunde gedauert und er hat mich durchgeführt. Und letztendlich kam dabei raus, dass ich mit diesem Gefühl, dass ich mir selbst nicht vergeben kann, dass ich auf so eine Person reingefallen bin, die mich so missbraucht hat letztendlich, also nicht sexuell, aber im übertragenen Sinne, das hat es nicht losgelassen. Und in dem Moment, wo mir das klar wurde, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und seitdem bin ich viel friedlicher. Ja, das heißt nicht, dass diese Emotion nicht noch käme, aber dann weiß ich ja direkt, okay, das ist nicht irgendwie draußen was, sondern das ist was bei mir. Okay, das sind wir da deine Schuldgefühle und eben dieses nicht vergeben können, ne? Dass ich mich schuldig gefühlt habe, dass ich mich in so eine Lage gebracht habe, privat. Und ja, dann kann man dran arbeiten, dass das auch nie wieder passiert.
Ja, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, da oft auch nach innen zu gucken und zu schauen, was da eigentlich in einem passiert. Ja.
Und dann hat das gar nicht so Tage gedauert, weißt du, Tillmann, sondern wirklich nur mal so 1/2 Stunde und es hat Klick gemacht. Und das ist wirklich aber nur, wenn man es am Anfang übt. Das war auch nicht bei mir immer so. Das ist wie Sport. Das ist leider
wie Sport, ja. Übung macht den Meister.
Aber es macht so coolen Spaß, wenn man das für sich so als, es nimmt auch einem die Angst, dass man Sachen nicht bewältigt kriegt.
Mhm. Dann sind wir direkt beim Thema, Sachen nicht bewältigt zu bekommen. Du hast ja schon erzählt, einer der größten Hürden war letztendlich dann auch die Finanzierung und das Rennen zu Banken und Absage nach Absage zu bekommen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen, was dann da passiert. Was gab es noch irgendwas anderes, was dir geholfen hat, dann den Willen nicht zu verlieren und dann vielleicht nach der 10. Absage zu sagen, dann soll es vielleicht nicht sein und ich überlege mir doch was anderes. Also woher hast du, was hat dir geholfen, diesen Willen aufrechtzuerhalten und diese Idee dann auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen und anzufangen?
Also ich sehe ja auch immer alles dann positiv, ne? Also diese immer wieder Absagen haben mich ja dazu gebracht, mein Konzept immer wieder auch zu hinterfragen und zu gucken, ist das Richtige, funktioniert das, immer wieder die Schleife zu drehen. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin 1 Jahr lang rumgelaufen, habe alles Mögliche versucht, um an das Geld zu kriegen. Es hat nicht funktioniert. Ich kann mich bis heute noch sehr gut an den Moment erinnern, wo ich zu Hause saß, wirklich mit dem Bein in der Ecke, eine Runde geheult habe und gedacht habe, Mist, du schaffst das nicht. Du hast keine Idee.
Ist eine lange Zeit,
ja. Du schaffst es nicht. Das geht nicht. Irgendwas hakt da. Das funktioniert nicht. Und dann bin ich es nochmal durchgegangen und auch mein Leben durchgegangen und meine Vision und habe dann gedacht, aber die Welt braucht das einfach. Das kann nicht sein. Was willst du sonst machen? Ja. Und das ist genau der Weg, den ich gehen muss. Und es gibt eigentlich keine Alternative, die ich gerade sehe, für mich, dem so zu entsprechen. Natürlich hätte ich in einem Unternehmen anfangen können. Ich hatte auch Angebote, andere Wege zu gehen. Aber ich habe genau gespürt, das ist mein Weg. Da ist was auf dieser Erfahrung des Weges, das ich brauche für mein Leben. Und diese Emotion war so stark, dass ich dann nochmal geguckt habe, okay, was waren die Punkte, warum die immer wieder abgesagt haben? Und habe dann immer durch die Analytik dann das Ganzen gesagt, okay, viel Luft nach oben hast du zwar nicht, das war es vielleicht nur ein halbes Prozent, aber du musst es jetzt nochmal probieren. Und ich habe vorher eher bei meiner, also wie gesagt, ich habe auf dem Dorf gelebt, eher bei den Umlandbanken. Und dann bin ich halt einfach mal zu den ganz Großen gegangen. Ja, also da einfach so dieses, ne, dass dieser kleine Schritt dann, ne, also ich habe dann geguckt, so, was könnte noch da sein, was vielleicht nicht zum Erfolg führt, und habe dann dieses 1% gefunden, dieses Zünglein an der Waage und natürlich vielleicht auch noch ein bisschen Glück, dass ich eben die Frau Hirschler gefunden habe, denn ich hatte in der Tat 2 Banken dann in der Stadt gefunden, die auch durch die Bürgschaft meiner Eltern, das muss man auch sagen, das habe ich ja dann mit denen auch besprochen, es kam auch dazu. Es war bestimmt ein großer Teil, also war ein großer Teil, ohne die, das hätte ich gar nichts gekriegt, bis heute nicht. Aber ich hatte 2 Banken gefunden und eine Bank, die sogar eigentlich volksnah ist und die es bis heute gibt, die immer dafür steht, eigentlich so, wie soll ich sagen, sozial zu sein, hätte mich vollkommen über den Tisch gezogen. Die wollten, dass ich den Kredit von 5 Jahren zurückzahle, die wollten eigentlich nur ans Haus meiner Eltern. Heute weiß ich, dass das ein Geschäftsmodell dieser Bank ist. Aber das war mir damals nicht klar, aber ich habe gemerkt direkt, da stimmt was nicht. Und die andere Bank, die es wie gesagt heute nicht mehr gibt, aber eine sehr große Bank war, hat mir wirklich ein vernünftiges Konzept angeboten. Und darauf habe ich mich dann und auch meine Eltern eingelassen.
Okay, also so ein bisschen das, was ich da rausgehört habe, ist halt einfach Feedback, was man bekommt, auch einfach anzunehmen.
Absolut.
Und dann entsprechend zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt noch, also wo gibt es was zu verbessern, und nicht das Ego zu haben, zu sagen, meine Idee ist schon perfekt von Anfang an, sondern zu sehen, okay, ich muss da noch ein bisschen was dran anpassen und so weiter und so fort. Und vielen Dank für das Feedback, und dann probiere ich es beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mit einem anderen Ansatz.
Genau. Aber Tillmann, wichtig ist, es gab auch Situationen, wo ich was machen wollte, wie zum Beispiel die bildende Kunst. Ich hätte gern so ein Studium abgeschlossen, so einen Drang gab's. Und dann habe ich aber zwischendurch gemerkt, bei mir hat sich ein Schalter umgelegt und es war doch nicht mehr mein Weg. Also man muss auch mal sagen können, und zwar auch oft so in meinem Leben, immer wieder, auch während der Unternehmerphase, dass ich gemerkt habe, hey, hier bist du so oft durch die Wand gegangen, fast versucht, durch die Wand zu gehen. Nee, vielleicht, ne, kam durch die Analyse raus, da liegst du aber falsch, ne? Das gab es auch. Also man muss auch manchmal vielleicht dann komplett doch einen anderen Weg gehen. Also das will ich nicht grundsätzlich verneinen. Aber manchmal ist es einfach so, und die Erfahrung habe ich immer auch regelmäßig als Unternehmerin 30 Jahre, manchmal muss man einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Und dann alle Energie da reinsetzen. Und ein Mitarbeiter sagt immer, wenn die Aal sich mal den Kopf gesetzt hat, und gut vorbereitet ist, dann hat nichts eine Chance. Und
dass es da irgendwo durchgeht.
Ja.
Was war denn dann für dich, so wenn du mal zurückblickst, muss jetzt auch nicht direkt am Anfang gewesen sein, aber so ein bisschen zum Thema des Podcasts, kaltes Wasser, wo war so ein Punkt für dich, wo du dich richtig, richtig überwinden musstest und gemerkt hast, okay, hier muss ich jetzt, ich weiß, dass es mich so ein bisschen mulmiges Gefühl vielleicht auch habe, das jetzt auch dann zu machen. Was war so ein Sprung für dich ins kalte Wasser, wo du dich selber irgendwie noch ein bisschen auch überzeugen musstest?
Definitiv den Vertrag mit der Bank zu unterschreiben. Ne? Also einfach einen Kreditvertrag über 200.000 D-Mark über 12 Jahre. Ich saß da und wusste ja auch, was das für ein Risiko für meine Eltern war. Wir haben da offen drüber kommuniziert. ich hatte da schon, also da muss man auch aufpassen, wenn man sowas macht. Ich habe auch, wie gesagt, das alles so abgesichert und meinen Lebensstandard so runtergeschraubt, dass wenn was passiert wäre, also ich habe auch vorher Werbung gemacht, sodass ich wusste, wie groß ist ungefähr das Risiko, aber sicher ist man nie. Aber da, ich wollte natürlich auf gar keinen Fall die in irgendwas reinziehen, was für die natürlich, dazu habe ich die viel zu lieb gehabt. Das war ein Punkt, wo ich echt da saß und dachte mir, boah, 12 Jahre, so viel Geld, ach du Scheiße. Und ich saß auch die ersten 3 Jahre nur abends in der Badewanne mit Kamillentee, also um runterzukommen. Das war schon noch mit so die größte Hürde. Ansonsten, was mir noch in den Sinn kam, Tillmann, war, was mir immer wieder Überwindung kostet, ist mit Menschen in Kommunikation zu treten, die so gar nicht verbunden sind mit irgendwas. Die nur an den, das hat mich auch die letzten Jahre nochmal sehr viel Kraft gekostet, auch als Mensch. Und da bin ich auch, würde ich sagen, noch im Prozess drin. Menschen, die nicht verbunden sind mit, nicht wirklich verbunden sind mit anderen und dann stellenweise leider Gottes auch eine ziemliche Macht haben und in Positionen sitzen und eine Macht haben über Menschen. Und da habe ich einiges kennengelernt und das ist bis heute, also ich brauche einfach auch nochmal eine Zeit, um mich da auch immer wieder von zu heilen. Das will ich mir auch nochmal für dieses Jahr auch nochmal eine Zeit nehmen, um einfach da auch nochmal für mich so ein bisschen Seelenhygiene zu betreiben. Weil ich gemerkt habe, dass ich manche Gespräche geführt habe mit Menschen in den letzten, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, wo ich auch immer mehr auch mit verschiedenen Personen in einer machtvollen Position verstärkt zu tun hatte. Das sind nicht alle, es gibt viele ganz tolle, das muss man auch sagen, aber es gibt leider Gottes auch Menschen, wo man rauskommt und dachte, war das jetzt ein Film oder ist das real passiert? Und da brauchte ich dann manchmal 3 Tage, ich hatte ein Geschäftsgespräch mit 5 Personen, da brauchte ich wirklich 3 Tage, um mich davon zu erholen. Ich habe alle Termine abgesagt, so hat mich das emotional negativ berührt, wie die über Menschen und über Bildung gesprochen haben. Das ging bei mir, also ja, da könnte ich heute noch Tränen in den Augen kriegen, ja.
Also ein ganz, ganz anderes, ja, Verständnis und Weltbild und Glaubenssätze und sich mit solchen Menschen aber dann auseinandersetzen zu müssen, hatte ich dann halt oder kostet dich immer wieder auch dann Überwindung. Ja, schade, wenn solche Personen dann auch in Positionen sitzen, die dann auch entsprechend wichtige Entscheidungen treffen können und dürfen und man sich dann doch mit denen auseinandersetzen muss irgendwie und auf den sauren Apfel beißen muss, auch wenn man vielleicht denkt, es wird eigentlich unmöglich sein, die irgendwie zu überzeugen und mal mit einer anderen Sichtweise, eine andere Sichtweise dort irgendwie auslösen zu können. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, springen wir nochmal ein bisschen wieder nach vorne. Wir haben am Anfang schon kurz drüber gesprochen, dass du noch weitere Träume und Visionen und so weiter hast. Unter anderem eine Weiterbildung oder einen Studiengang zum Thema Unternehmer der Zukunft.
Oder Führungskräfte der Zukunft.
Oder Führungskräfte.
Egal, genau, der Titel ist noch
ein Arbeitstitel. Genau. Es geht darum, was sind eigentlich so wichtige Eigenschaften vielleicht auch, die nötig sind für die zukünftige Unternehmer oder auch Führungskräfte. Was sind denn aus deiner Meinung nach jetzt zum Beispiel vielleicht ein Blick auf Personen, die auch eine Idee haben und irgendwie was Neues starten wollen, was gründen wollen? Was würdest du sagen, sind so 2 bis 3 Eigenschaften, die essentiell für zukünftige Gründungen sind, die auch die nächsten 20 Jahre vielleicht auch überstehen und nicht nur einfach mit gutem Marketing was irgendwie kurz, schnell und groß zu machen und dann wird das schnell vertickt, sondern was sind so für nachhaltige, gute Ideen, aber auch Eigenschaften, die man mitbringen muss, damit man wirklich was langfristig aufbauen kann, was gut funktioniert und da hast du ja sehr viel Erfahrung mit.
Also ich war was haben wir heute Mittwoch, aber ich war am Montag wieder in der Jury-Sitzung und das mache ich immer so gerne. Und da waren einige Jungunternehmer, die sich vorgestellt haben, um dort einen Preis zu gewinnen. Und was ich immer wieder sehe bei einem guten Produkt oder Dienstleistung, ist ja egal, was es ist, stehen immer Menschen hinter, die eine Vision haben. Also die das eben nicht, wie du gesagt, sehr schön festgestellt hast, eben nicht nur sehen, ich mache ein gutes Marketing, ich mache jetzt irgendein Start-up 5 Jahre, denke nicht an das, was vorher, nachher ist, sondern einfach nur an EBIT am Schluss, weil ich das Ding dann gut verkaufen kann, egal wie es den Menschen nachher dann mit meiner Idee geht, sondern wirklich, ich bin bis heute berauscht, weil es so viele junge Menschen waren, so Mitte 20 bis Mitte 30, die so tolle Ideen hatten, die aber nicht eben kurzfristig waren, sondern wirklich eine Lebensvision waren. Also ein Projekt, das eben nicht nur gedacht ist, so wenn ich dann Produkt X verkaufe und millionenfach verkauft habe, mache ich einen Haken dran, habe genug Geld für weiß ich was, ne? Sondern die gar nicht so an das Outcoming denken, sondern finanziell, natürlich muss das auch da sein, damit man von leben kann, aber vor allen Dingen für die Sache leben und auch eine Vision haben für sich in der Sache und langfristig. Ich glaube, das sind auch gute Unternehmen und das ist auch die Qualität letztlich, die auch viele und deswegen auch nochmal pro an die vielen Mittelständler und kleinen Unternehmen, die familiengeführt sind, von denen Deutschland lebt. Das muss man ja auch mal sagen, die mit ganz, ganz großer Leidenschaft ihren Betrieb stellenweise in zweiter, dritter oder vierter Generation führen. Und da können wir echt stolz drauf sein, dass es solche Menschen gibt. Und dieses langfristige Unternehmertum, das wünsche ich mir in Zukunft und das verstärkte.
Also Vision, ganz wichtig.
Ja, eigentlich die wichtigste, also eine wirklich langfristige Vision. Das kann sich ja ändern, ne? Also es heißt ja nicht, dass man immer dann das gleiche Produkt oder Dienstleistung, natürlich die Zeit ist im Wandel, ja, und natürlich verändert man auch die Möglichkeit, muss man auch, es geht auch immer schneller, aber die Vision ist eigentlich das Wichtigste und die Persönlichkeit dahinter. Und deshalb muss man sich auch kennen, ne? Also auch der nächste Punkt ist, wenn man eine Vision hat und man sollte sich seine Gefühle anschauen und auch sich reflektieren können.
Zum Abschluss würde ich dich noch einmal bitten, es gibt so eine, also ich frage meine Gästin immer ganz gerne nach ein, zwei Fundstücken, die sie in ihrer Reise bisher so mal getroffen haben oder begleitet haben. Das kann sein, ein Podcast, der super auch interessant zum Thema passt oder irgendein Buch, ein Gedicht, was auch immer. Was ist dein Fundstück, was du uns noch mitgeben kannst?
Darf ich drei nennen?
Kannst auch drei nennen, ja, umso besser.
Also das wichtigste Fundstück ist jetzt kein Ding, sondern das Wichtigste, was mir im Leben passiert, sind Katzen. Also wir hatten 30 Katzen in Ägypten und ich habe von diesen Tieren unglaublich viel gelernt. Also ich würde sagen, die haben mich sozialisiert. Dann gibt es ein Buch, was für mich bis heute ein Buch war, das hört sich sehr nüchtern an. Von Jonas, das Prinzip Verantwortung. Das hat mich auch relativ unbekannt. Einfach mal reinlesen. Das Prinzip Verantwortung von Jonas ist ein Jude gewesen, der nach Amerika ausgewandert ist und das Buch geschrieben hat im Blick auf das, was er erlebt hat im Dritten Reich. Das hat mich als Teenager sehr bewegt. Und kann man aus verschiedenen Perspektiven lesen, aber ich entdecke es immer wieder auch mal neu, wenn ich es da mal anfasse. Und Jonas und was wollte ich noch sagen? Was war das Dritte? Jetzt bin ich so in Jonas und die Katzen so vertieft gewesen, dass ich das Dritte vergessen habe. Ja, die Blumen. Also jede Art, ich bin in Kairo groß geworden und ich bin ja im Juli geboren und im Herbst oder überhaupt die Blumenvielfalt im Sommer, Herbst in Kairo und auch die Christsterne im Dezember, die dort als Hecken blühen. Also diese Vegetation hat mich einfach als Kind immer total inspiriert und bis heute. Also ich würde jetzt nicht sagen eine Blume, aber ich könnte ohne Blumen nicht leben. Und ohne Musik, also das kommt noch dazu.
Ja, da sind wir direkt beim nächsten Thema und zwar gibt es ja hier auch eine korrespondierende Playlist, heiße Songs, einfach mit Songs von Gästen und auch, die ich auch noch drauf packe, die, wo ich meine, die passen ganz gut zur Folge. Also gerne mal folgen und mal anmachen, wenn man gerade mal so eine Phase hat, wo man vielleicht ein bisschen Motivation da braucht. Was kannst du denn noch, was gibt es für Songs, die du auf die Playlist packen möchtest?
Ja, bei mir ist es immer so, bei Songs, ich kenne mich mit Musik überhaupt nicht aus und ich höre eigentlich immer das, gerade was mich so anteasert. Und ich kann nur sagen, was es gerade ist. Also ich suche mir immer aktuell, ich bin immer so enttäuscht, wenn ich einen Song nicht mehr hören mag, weil ich ihn zu oft gehört habe. Weil wenn ich einen gefunden habe, höre ich den wirklich über Monate, immer wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich einfach Zeit zum Nachdenken brauche. Und ich habe zurzeit immer zwei, die ich ganz oft höre. Ich weiß nur, dass Johannes Hees das Thema gesungen hat. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Der ist so richtig, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Und der motiviert so richtig morgens. Gute Laune. Der macht total gute Laune. Mhm. Und erinnert einen einfach an nochmal die ganz andere Zeit, die schon 100 Jahre rückwirkend ist sozusagen. Und ich liebe auch die 20er, 30er, 40er Jahre so von der Gestaltung her. Und so diese alten Tonaufnahmen, den finde ich wunderschön. Und der inspiriert mich im Moment. Ja, und ganz aktuell hat mein Mann ist jetzt nicht Musiker, aber er macht Musik. Und ich habe mich deswegen auch in ihn verliebt. Er hat eine so wunderbare Stimme und komponiert auch. Und er hat einen aktuellen Song, auf den ich jetzt abgehe seit ein paar Wochen, den er eigentlich schon vor längerer Zeit komponiert hat. Aber er hat den hochgeladen beim Hofer Song Contest, der gerade läuft, und der heißt Strack in Havanna und ist eigentlich ein kölscher Gut-Drauf-Song. Macht Lust und Laune. Zumindest haben auch ein paar geschrieben, der bringt die Beine zum Tanzen und zum Wippen. Mhm. Ja, und den höre ich mir im Moment auch an, weil ich einfach auch seine Stimme liebe.
Sehr gut, dann würde ich nochmal zwei Songs draufpacken. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, Don't Stop Me Now von Queen passt ganz gut hierzu. Wenn die Banken kommen und sagen, nein, nein, nein,
genau.
You're not gonna stop me, dann mache ich weiter. Ja, gibt ja auch einen Film darüber, fand ich auch super spannend. Ist jetzt alles schon vor meiner Zeit, also ich habe ihn ja nie live erlebt, ne? Man kennt das nur so aus Aufnahmen. Genau, der zweite Song wäre, den ich noch drauf packe, von Journey, auch ein älterer Song, Don't Stop Believin'. Und das ja einfach an die Idee glauben und vor allem an die Vision und sich da auch nicht von abbringen lassen. Wir haben den, ich war auf einer Highschool, da habe ich den zum ersten Mal gehört auch, dass ich war im Fußball, nicht Verein, aber ne, in diesem Fußballteam der Highschool, und immer wenn wir zu Auswärtsspielen gefahren sind, dann lief im Bus, kurz bevor wir angekommen sind, dann beim Gast in der Stadt, wurde halt Don't Stop Believin' von Journey angemacht, einfach so als Motivation für das kommende Spiel, weil wir auch so ein bisschen in den Playoffs Underdog waren, und das war dann so ein bisschen Mutmacher nach dem Motto, ja, wir können das schaffen.
Total schön.
Genau, das von meiner Seite auf die Playlist. Und dann darf ich noch, ich würde einfach mal die Homepage der EcoSign auch verlinken, da kann man noch ein bisschen mehr über die EcoSign auch rausfinden. Ich weiß nicht, inwiefern du auf Social Media unterwegs bist. Du hast gesagt, in Kairo auch Fernsehen gab es nicht, und wenig Ablenkung ist auch eigentlich gut, um sich mit seinen eigenen Gefühlen zu beschäftigen. Deswegen wäre meine Vermutung jetzt auch, dass du nicht unbedingt auf Instagram und überall unterwegs bist.
Gar nichts. Ich hatte gar nicht die Zeit dazu. Da stecke ich wenn ich abends nach Hause komme, lieber meine Nase in das Fell meiner Katze.
Auch gut. Dann darf ich einfach mal die EcoSign verlinken, und da kann man auch, gibt sicherlich irgendwie eine Kontaktformular, wo man auch, wenn man nochmal auch mit dir in Kontakt kommen möchte,
ja, klar.
Auch das irgendwie hinkriegt.
Ja, einfach die Akademieadresse fuß@ecosign.net, und das kommt an, oder einfach an die Akademieadresse, das kommt immer alles an. Wir haben einen Instagram-Kanal, wir haben jetzt aktuell auch einen TikTok-Kanal, den eine Studentin macht. Wir haben auch Facebook, also wir sind überall vertreten, also man findet uns überall.
Dann verlinke ich das alles
mal. Das kannst du alles verlinken, nur ich selber, die Zeit habe ich nicht, und ich bin auch ein Name. Ich bin da echt oldschool.
Nee, ist ja auch, du hast ja genug sonst auch zu tun, habe ich gehört. Ich danke dir, liebe Simone, für das wunderbare Gespräch über die Anfänge von EcoSign und was dir auch geholfen hat, so lange durchzuhalten mit den ganzen Ups, aber vor allem auch den Downs, die es da gegeben hat. Und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung der vielen tollen Ideen, die du noch hast, und der Vision.
Ja,
Vision.
Tillmann, das war wieder ein tolles Interview. Ich danke dir auch. Und wenn ich noch eins loswerden möchte für die alle, die ein Start-up gründen wollen, geht ein Risiko ein. Wenn ihr fühlt, dass das das Richtige für euch ist, macht es. An mich hat keiner geglaubt. Alle haben gesagt, ich soll es sein lassen. Auch meine Eltern übrigens. Und es hat keiner hinter mir gestanden. Aber wenn ihr fühlt, dass es euer Weg ist, dann lernt ihr auf dem Weg was, selbst wenn ihr scheitert. Und ich kann nur jeden motivieren, geht euren eigenen Weg, weil, wie gesagt, ich bin jetzt 54. Ihr lebt dann auch euer Leben, egal was dann irgendwann ist. Und das Schlimmste ist für mich, wenn man irgendwie kurz davor ist, diese Welt zu verlassen und feststellt, scheiße, ich habe ja eigentlich nur das getan, was andere von mir wollten, oder um also ein Produkt zu sein, was einfach nur konsumiert und nicht mein Leben selbst zu leben. Geht Risiken ein. Und das habe ich auch versucht, an meine Studenten zu vermitteln immer.
Schön zusammengefasst. Dankeschön.
Dankeschön für das Podcast-Interview.
Das war's mit der heutigen Folge. Gute volle Stunde mit Simone und wir hätten locker noch länger sprechen können. Also ich habe einiges mitgenommen. Den Kontakt zu den eigenen Emotionen enorm wichtig und es ist, ja, wie Simone auch schon gesagt hat, Training, Training, Training. Und da, ja, musst du deine eigenen Wege sozusagen finden, dich mit deinen Emotionen auseinanderzusetzen. Ob das jetzt ein Coach ist, Meditation oder dich in einen schönen Garten setzen mit Blumen und Blumen angucken. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich habe das Meditieren für mich so ein bisschen entdeckt. Das hilft mir, mich so ein bisschen mehr mit mir selbst zu verbinden, wie man so schön sagt. Und lass doch mal gerne unter dem bei Instagram oder bei LinkedIn ein paar Kommentare da, was so für euch funktioniert, um mit euren Emotionen im Reinen zu sein. Das ist ja letztendlich auch ein stetiger Prozess und nicht einfach irgendwann abgeschlossen. Ja, der Hinweis kam gerade noch auf die Playlist. Einmal drüber switchen und vielleicht direkt einfach mal folgen oder speichern. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du dem Podcast hier folgst. Das kannst du direkt hier in der App machen. Denn hier gibt es, wie gesagt, alle zwei Wochen neue Folgen. Wir gehen jetzt erstmal in so eine kleine Sommerpause und danach wird es so ein bisschen Veränderung geben. Ich habe so ein paar Ideen, da kannst du schon gespannt drauf sein. Deswegen lohnt es sich, das Ganze auch hier zu folgen, damit es dann nicht verpasst, wenn es dann weitergeht. Denn die nächste Folge wird es jetzt nicht in zwei Wochen geben, wie gewohnt, sondern dann erst wieder nach dem Sommer mit Herbstanfang. Bis dahin hoffe ich, dass ihr euch in der Hitze des Sommers gut abkühlt und auch so das eine oder andere Mal ins kalte Wasser springt in eurem Alltag. Bis dahin, ich bin Tillmann, mach's gut, tschüss.